Unser Heiland, wir leben in einer Welt, in der Friede ein sehr teures Gut ist. In manchen Ecken dieser Welt ist kein Friede. Ich möchte dich bitten, dass du uns den Frieden wenigstens in unser eigenes Herz gibst, dass wir Verbindung zu dir suchen, denn Friede kann nur von dir kommen. Ich danke dir, dass wir in einem Land leben, wo wir unserem Glauben ausleben können. Und ich möchte dich bitten, dass wir dazu beitragen, dass in unserer Nachbarschaft, am Arbeitsplatz oder wo auch immer, wir dazu beitragen können, Frieden zu halten. Ich möchte dich bitten, dass du Antje deinen Geist gibst, dass du unser Verständnis öffnest und wir etwas mitnehmen können, lernen können von dir. Segne uns dabei um deiner Güte willen. Amen.
Also ich möchte euch nochmal ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass wir heute hier wieder zusammengekommen sind. Und ich habe immer das Glück, wenn ich predige, haben wir genau ein Kind. Das haben wir auch heute wieder und von daher gibt es natürlich auch die vorbereitete Kinderpredigt. Und zwar geht es um die Sache mit dem Senfkorn. Lesen wir in Markus 4, 30, 32. Jesus, ja Petrus, hast du nicht gesagt, dass Gott uns lieb hat und will, dass alles gut wird? Aber warum merken wir so wenig davon? Jesus sagt, siehst du, was ich hier in der Hand habe? Petrus kann nicht sehen, aber ein Mädchen ganz nah bei Jesus ruft, das ist dein kleines Körnchen. Stimmt, sagt Jesus, das ist ein kleines Senfkorn. Es ist winzig klein, viel kleiner als 11 kleine Samenkörner. Wenn es in die Erde gesteckt wird, dann keimt es und es wächst und wird größer. Wenn wir genug Geduld haben, dann werden wir erleben, wie es zu einer großen Pflanze heranwächst. Mit Zweigen und Blättern, wo die Vögel Schutz finden können im Schatten. Jesus gibt dem Mädchen ein Körnchen und sagt, hier, du kannst es ausprobieren. Ich schenke dir das Körnchen. Pass gut auf, dass du es nicht verlierst. Wenn du es eingepflanzt hast, musst du es immer gießen, bis daraus eine große Pflanze geworden ist. Du kannst mir später erzählen, ob es geklappt hat. Zu den vielen Leuten sagt er, seht ihr, so ist es auch mit Gottes Liebe. Wenn sie unter uns wachsen soll, dann müssen wir uns schon darum kümmern. Aber wir müssen auch Geduld haben. Und wir lesen das auch im Psalm 121, da steht, Gott behütet mich. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Wer hilft mir? Gott hilft mir. Gott hat Himmel und Erde gemacht und Gott wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und wer dich behütet, schläft nicht. Amen. So, und jetzt habe ich hier so kleine Döschen. Die habe ich extra vorbereitet. Also so kleine Senfkörner. Große Pflanze draus wird. Die Vögel sind ja. Das zeige ich dir nachher. Du kannst auch ein Döschen mitbringen, ich habe mehrere vorbereitet. Genau. So, und jetzt kümmern wir uns um die Erwachsenen. Und zwar haben wir uns heute in der Lektion schon darüber unterhalten, dass es viel Unglauben in dieser Welt gibt. Aber es gibt Möglichkeiten und Instrumente, dass wir was dagegen tun können. Und das wollen wir uns heute mal anschauen. Wir verkündigen, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat. Das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das lesen wir in 1. Korinther 2,9. Beginnen wir mit einem Zitat. Ja, oder soll ich die Fernbedienung nehmen? Vielleicht einfach, ne? Mal gucken, ob die geht.
Ja,
klar.
Hier oben den Knopf.
Den, ne? Ja. Okay, danke. Beginnen wir mit einem Zitat von Ellen White. Wenn die Liebe Christi im Herzen eines Menschen wohnt, so bleibt das nicht verborgen. Gerade in der heutigen Zeit ist es unheimlich schwierig, Menschen von Gott zu erzählen und sie von ihm zu begeistern. Denn wir leben in einer Welt, die von Unglauben übersät ist. Wer kennt Gott heute noch? Haben wir vorhin uns gerade gefragt. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mit dem Thema Verkündigung, Mission und Nachfolge näher auseinandersetzen. Mir selbst geht es so, in der kurzen Zeit, in der ich zu Gott gehöre, hat er einfach so viele wunderbare Dinge in meinem Leben bewirkt, dass es anderen Menschen nicht verborgen bleibt. Ich habe Carola kennengelernt und Carola sagt, du bist so gestärkt. Du hast dich verändert. Und sie ist froh darüber, dass ich diesen Weg gegangen bin und dass ich auch ihr von Jesus erzählen kann. Mir geht es so, dass ich einfach aus tiefstem Herzen die Liebe Christi spiegeln möchte, sodass andere das auch erkennen und ich versuchen kann, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Aber warum wollen wir eigentlich von Jesus reden? Weil wir ihn lieben. Genau. Wir reden und handeln aus großer Überzeugung und der Liebe zu Jesus. Wir haben verstanden, was er für uns Menschen getan hat. Und das wollen wir anderen weitergeben. Ihr könnt hierzu auch den Psalm 91, Verse 14 und 15 lesen. Da ist das nochmal abgebildet. Aber wer kann Jesus wirksam bezeugen? Doch nur jemand, der Jesus wirklich kennt, mit ihm Erfahrungen gemacht hat, ihn erlebt hat und jemand, der ihn liebt. Der kann auch andere zu Jesus führen. Unser Lebensglück und unser ewiges Leben hängen ab davon, ob wir eine Beziehung zu Jesus haben. Und der größte Dienst, den wir einem Menschen erweisen können, besteht darin, ihm Jesus vorzustellen. Aber wir lassen uns oft ablenken und uns fallen in der Regel mehr als 1000 Gründe ein, warum es gerade jetzt nicht passt, von Jesus zu erzählen. Und diese Ausreden, die wollen wir uns jetzt mal angucken. Also als ersten Punkt habe ich mir aufgeschrieben, ich verstehe die Sprache nicht. Nun, Sprachbarriere ist natürlich ein Problem. Wenn du Menschen gegenüberstehst, die Chinesisch, Latein, Italienisch, Französisch, ich könnte das endlos fortsetzen, sprechen, dann ist das natürlich schwierig, in unserer Muttersprache Christus zu bezeugen. Aber du kannst immer Bibeln oder evangelistische Literatur bei dir haben, um sie einfach weiterzugeben. Oder Punkt 2, Evangelisation ist nicht erlaubt. Es gibt Länder, da herrscht wirklich noch Tyrannei, Christenverfolgung, schlimme Dinge, die wir uns hier vielleicht so manchmal gar nicht vorstellen können. Und es ist einfach verboten, das Evangelium zu verkündigen. Aber wir können genauso mutig sein wie damals die Waldenser. Die waren mutig und auch die haben Möglichkeiten gefunden, um das Evangelium weiterzutragen. Oder andere Dinge haben Priorität. Gerade in dieser schnelllebigen Gesellschaft haben wir 1000 Dinge am Tag zu tun. Rechnung bezahlen, E-Mails schreiben, für den Chef was erledigen, beten, Essen kochen, für den Wochenendeinkauf sorgen. Alles Dinge, die wir erledigen müssen. Aber werden diese Verpflichtungen so wichtig, dass keine Zeit mehr für die wirklich wichtigen Dinge bleibt, für Evangelisation? Der nächste Punkt, ich kenne keine Nichtchristen. Die gewöhnlichste Ausrede für mangelnde Evangelisation ist wohl unsere Isolation von Nichtchristen oder Nichtgläubigen. Wenn ich ehrlich über mein eigenes Leben nachdenke, dann sehe ich vielleicht, dass ich nur wenige engere Beziehungen zu Nichtchristen habe. Aber eine der besten Entscheidungen, die wir treffen können, ist, mit einem christlichen Freund darüber zu beten. Jetzt aber genug der Ausreden. Warum sollen wir mit unserem Nächsten über Jesus sprechen? Und auch hier gibt es wieder 7 gute Gründe, die wir näher beleuchten wollen. Wir lesen in 2. Korinther 5, 11, 14 und 15, weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen, aber vor Gott sind wir offenbar. Ich hoffe aber, dass wir auch vor eurem Gewissen offenbar sind, denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Es ist nicht manipulierend oder gefühllos, die Dringlichkeit der Errettung hervorzuheben. Es ist schlicht und einfach die Wahrheit. Die Zeit der Gnade wird ein Ende haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Jesus bezeugen. Es ist Jesu Auftrag, mache zu Jüngern alle Völker, lesen wir in Matthäus 28, Verse 19. Und in Matthäus 4, 19 lesen wir, folget mir nach. Es ist notwendig, den zu kennen, dem ich nachfolgen soll. Und daher müssen wir von ihm weitersagen. Der dritte Punkt ist, dass wir ohne Jesus verloren sind. Denn niemand kommt zum Vater, denn durch mich, lesen wir in Johannes 14, 6. Jesus kam, um Verlorene zu retten. Denn des Menschensohn ist gekommen, selig zu machen, was verloren ist, lesen wir in Matthäus 18, 11. Durch die Hingabe an Jesus werden aus Verlorene Gerettete. Vierter Punkt. Wer von ihm spricht, wächst im Glauben. Auch dafür gilt das Gesetz von Saat und Ernte. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer von Jesus redet, sät Liebe, Freude, Frieden. Und diese Saat wirkt zurück auch auf sein eigenes Leben. Ich selbst habe erlebt, wie Jesus wirkt, wenn wir aus Glauben handeln. So oft schon hat er meine Gebete erhört und mich bestärkt, dass mein Weg richtig ist. Gerade während dieser 40-Tage-Zeit, die wir jetzt ja durchgemacht haben, haben sich so viele Dinge ergeben. Ja, wir haben zum Beispiel sehr dafür gebetet, dass Tim aufhört zu rauchen. Und es hat funktioniert. Bis heute raucht er nicht. Amen. Oder wir haben auch für Carola und Mario gebetet, dass Carola, die sich hier in dieser Gemeinde einfach auch sehr wohl fühlt, Bibelstunden nehmen kann. Und sie hat Dario schon angerufen und sie werden einen Termin ausmachen und sie wird Bibelstunden nehmen. Ich denke, das Sprichwort sagt uns, die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Das lesen wir in 1. Timotheus 3,13. Welche aber ihren Dienst wohl ausgerichtet haben, die erwerben sich selbst ein gutes Ansehen und eine große Freudigkeit im Glauben an Jesus Christus. Wenn wir Jesus aktiv bezeugen, ist unser Denken stärker von ihm erfüllt. Gedanken, die wir aussprechen, werden verstärkt. Unser Zeugnis veranlasst uns, uns stärker dem Gebet und dem Wort Gottes zuzuwenden. Wir werden dabei immer mehr feststellen, dass wir uns für das Ergebnis unseres Zeugnisses auf ihn verlassen müssen. Diese stärker werdende Verbindung mit Jesus ist eine wichtige Hilfe, in der ersten Liebe zu bleiben. Was erweckt die Liebe zu Gott in unseren Herzen der Menschen? Ellen White sagte dazu, wir werden den Menschen von seinen Wundern, von seiner Selbstverleugnung, seinen Leiden, seiner Kreuzigung, seiner Auferstehung und seiner Verherrlichung erzählen. Das sind die zündenden Themen des Evangeliums, die eine verzehrende Glut der Liebe in jedem Herzen wecken. Der 5. Punkt, Botschafter Gottes zu sein. Ich denke, es ist eine große Ehre und ein Vorrecht, Botschafter eines Landes oder in einem Staat zu sein. Es ist aber das größte oder das allergrößte Vorrecht, Botschafter von Jesus Christus zu sein. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. In 2. Korinther 5,20 lesen wir, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wenn ich jemand senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Und in Johannes 13,20 lesen wir, es ist ein ungeheurer Gedanke, dass in mir Jesus selbst zu den Menschen geht. Wir empfinden hier unsere Unwürdigkeit, aber auch die Größe, die Jesus seinen Botschaftern verleiht. In Apostelgeschichte 1,8 lesen wir, ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Der Heilige Geist wird uns nicht nur gegeben zur positiven oder charakterlichen Veränderung unserer Person und zur Ausrüstung mit geistlichen Gaben. Gott will seine Liebe durch uns weiterwirken lassen, zur Rettung anderer. Gerade während der 40-Tage-Zeit ist uns einfach klar geworden, wie sehr wir doch den Heiligen Geist brauchen. Und dass es einfach auch wichtig ist, dass wir täglich dafür bitten, dass wir uns jeden Tag ihm neu weihen und uns Jesus Christus übergeben. Nur dann können wir auch aus tiefster Liebe Jesus bezeugen. Der nächste Punkt. Jesus macht Menschen frei von Suchtbindungen und okkulten Belastungen. In Johannes 8,36 lesen wir, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei. Jesus ist in der Lage, in jeder Situation zu helfen. Viele können dies bezeugen. Und ich habe persönlich erfahren, wie Gott mein Leben verändert hat und mir Wege gezeigt hat, auch in Situationen, die wirklich schwierig waren, wo ich manchmal nicht mehr wusste, wie geht's weiter, wie wird's morgen sein. Aber Jesus hat einen Weg für mich, immer und immer wieder. Schauen wir uns einmal die Lehren aus dem Gespräch am Jakobsbrunnen an. Der wohl beste Weg, wie die Bibel zu einer aufregenden Lektüre für uns wird und andere, besteht darin, sich selbst in eine Person des Geschehens hineinzuversetzen. Und uns zu fragen, was es denn für uns bedeuten würde. Wir wollen das jetzt mit der Begebenheit am Jakobsbrunnen tun. Die Geschichte finden wir in Johannes 4, wer mit aufschlagen möchte. Es war so, dass Jesus durch Samarien ziehen musste und unterwegs kam er in die Nähe des Dorfes Sychar, das nicht weit vom Feld entfernt liegt, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus kam einst mit seinen Jüngern zu diesem Brunnen. Es war die Mittagszeit und Jesus war erschöpft. Jesus war offensichtlich erschöpfter als die Jünger, denn sie gingen in ein Kilometer entferntes Dorf, um Lebensmittel einzukaufen, während Jesus ermattet am Brunnen zurückblieb. Da kam eine samaritische Frau zum Wasser holen und Jesus bat sie, dass er ihr zu trinken gäbe. Und wenn wir uns das genauer anschauen, dann sehen wir, dass hier ein Meister der Missionsarbeit am Werk ist. Um eine Vertrauensbasis herzustellen und die Grundlage für ein effektives Zeugnis herzustellen, bot er ihr nicht seine Hilfe an oder Gaben, sondern er bat um etwas. Er bat sie um einen Gefallen. Habt ihr das auch schon mal versucht? Ihr werdet erfahren, dass ein gewisses Vertrauen schafft, wenn du andere um etwas bittest. Als Jesus um einen Schluck Wasser gebeten hatte, dauerte es nicht lange, bis er um das Wasser des Lebens gebeten wurde. Und das wäre ohne eine Vertrauensbasis nicht möglich gewesen. Eine echte Vertrauensbasis oder Beziehung können wir am ehesten zu Menschen aufbauen, zu denen wir eine enge Beziehung haben. Also zum Beispiel zu Menschen von der Arbeitsstelle oder im Fitnesscenter oder die Nachbarn oder wer auch immer. Jesus hat also zuerst eine Vertrauensbasis geschaffen. In einem Zitat von Ellen White lesen wir, was auch im 40-Tage-Buch steht, im Tag 24. Der Heiland aber begab sich unter die Menschen als einer, der Gutes für sie wünschte. Er bewies sein Mitgefühl für sie, half ihren Nöten ab und gewann ihr Vertrauen. Erst dann gebot er ihnen, folgt mir nach. Wir sehen also, dass Jesus sein Vorhaben, vielleicht einen Menschen zu gewinnen, mit einer einfachen Bitte um etwas zu trinken begann. Aber hinter der Bitte steckte gleich so viel mehr, wie die Frau dann später merkte. Du bist Jude und ich eine Samariterin. Wie kannst du mich da um etwas bitten? Es war nämlich so, die Juden vermieden sämtlichen Umgang mit den Samaritern. Zudem sprach Jesus eine Frau an. Und wenn man über die damalige Geringschätzung der Frau nachdenkt, dann war das schon ein Riesending, dass er sie ansprach und sie um etwas bat. Und genau das schuf Vertrauen. Jetzt verstehen wir besser, warum die Jünger so verwundert waren, als sie Jesus mit einer Frau reden sahen. Jesus demonstrierte ihr den Kern des Evangeliums. Und das heißt, Gott nimmt Menschen so an, wie sie sind, als Sünder. Als die Frau verwundert nachfragte und sagte, du bist doch Jude, warum bittest du mich um Wasser? Diese Frage bot Jesus die Gelegenheit, auf das zu kommen, was er ihr anbieten konnte. Wenn du wüsstest, was Gott den Menschen schenken will, lesen wir in Johannes 4,9. Jesus hat die Annahme seines Gegenübers ganz klar ausgedrückt und sämtliche Vorurteile in den Wind geschlagen. Die Samariter waren, wie viele Juden und besonders die Pharisäer, Opfer einer religiösen Anschauung geworden. Man muss sich seine Erlösung verdienen. Sie ist kein reines Geschenk. Man muss etwas dazu tun. Man muss die Gottesdienste besuchen, die Gebote halten. Aber Jesus sagte, wenn du die Gabe Gottes kenntest, hier meine ich nicht die Gaben Gottes wie Reue, Vergebung, Rechtfertigung, Frieden, ewiges Leben und all die anderen. Es geht um die eine Gabe, von der auch Johannes 3,16 spricht. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus sagte daher zur Samariterin, wenn du wissen würdest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, das du wirklich zum Leben brauchst, und ich würde es dir geben. Letztlich geht es doch darum, die Erlösung als eine Gabe Gottes darzustellen. Die Frau sagte daraufhin zu Jesus, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. 30 Meter tief, um genau zu sein. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Ja, die menschlichen Systeme und Methoden, um Erfrischung und wahres Leben zu finden, scheinen oftmals sehr tief zu sein. Auch wir machen den Brunnen mit dem Lebenswasser oft zu tief. Jesus stellt die Grundzüge der Erlösung so einfach dar, dass selbst Jungen und Mädchen sie verstehen können. Er beauftragte Petrus, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Wir brauchen uns nur Jesus anzuvertrauen. Durch ihn werden wir zu Kindern Gottes und stehen vor Gott rein und ohne Sünde da, weil Jesus für unsere Schuld mit seinem Leben bezahlt hat. Die Frau fragte weiter, bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Die Berufung auf die Vorväter, was für sie gut genug war, ist es für mich auch. Der Frau im Brunnen war noch nicht bewusst, dass sie tatsächlich mit jemandem sprach, der größer war als ihr Vorvater Jakob. Jesus erklärte, wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig. Wenn wir an all die vielen Wege denken, mit denen Menschen versuchen, Zufriedenheit und Erfüllung zu finden, erkennen wir schnell die Gütigkeit dieser Aussage. Der Durst kommt immer wieder. Jesus versprach aber, wer von diesem Wasser trinkt, dem ich zu trinken geben werde, der wird nie wieder Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, bis ins ewige Leben weitersprudelt. Und Jesus versuchte mit dem Begriff lebendiges Wasser auf den geistlichen Bereich überzuleiten. Es wird also deutlich, dass Jesus mit einfachen Worten auf geistliche Dinge einfach überleitet. Herr, gib mir von diesem Wasser, bat die Samariterin Jesus, dann werde ich keinen Durst mehr haben und muss nicht mehr hierher kommen, um zu schöpfen. Hier erkennen wir etwas vom Phänomen der Bekehrung. Der erste Schritt beim Kommen zu Jesus ist die Sehnsucht nach etwas Besserem. Die Samariterin hatte eine Art Sehnsucht und das schon lange Zeit. Sie suchte nach einem besseren Ehemann. 5 hatte sie bereits gehabt und mit dem jetzigen lebte sie nur zusammen, denn sie war der ganzen Eheversprechen und Zeremonien überdrüssig geworden. Sie war unzufrieden. Und der leere Wasserkrug, der am Rande des Brunnens stand, ist ein Symbol dafür, dass die Angebote dieser Welt uns nicht zufriedenstellen können. Wenn wir unter ihnen nach dem suchen, was wir im tiefsten Innern brauchen, dann wird es eine endlose Suche sein. Als die Frau sagte, Herr, gib mir von diesem Wasser, zeigte sie Interesse an etwas Besserem und fing an, Jesu Angebot zu verstehen. Sie begann zu begreifen, wer von jemandem etwas erbittet, gesteht sich ein, dass er es selbst nicht produzieren, erwerben oder verdienen kann, sondern er muss nur darum bitten. Sie begann zu verstehen, was Jesus seinem Volk und der ganzen Welt vermitteln möchte. Die Erlösung ist eine Gabe, ein Geschenk. Nun sagte Jesus zu ihr: Geh und bring deinen Ehemann her. Nun wurde die Frau still, begann zu schwitzen und überlegte, wie sie nur ablenken konnte, damit Jesus nicht noch tiefer den Finger in die Wunde legte. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, sagte Jesus. Verheiratet bist du nicht. 5 Männer hast du gehabt. Mit dem jetzigen bist du nur zusammen. Erstaunt sagte die Frau: Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Und genau hier erkennen wir einen Fortschritt. Einfach daran, wie sie Jesus anspricht. Sie bezeichnet ihn als einen Propheten. Ihre Erkenntnis Jesu wuchs also. Jesus weckt bei der Samariterin das Verlangen nach Erlösung. Und plötzlich wechselt die Samariterin das Thema und fragt: Welche Kirche ist die richtige? Der Versuch, auf ein Nebengleis abzulenken, auf eine theoretische Frage, wird häufig gemacht, wenn der Heilige Geist anfängt zu wirken. Und zwar anfängt zu wirken, an einem verhärteten Herz zu arbeiten. Die Frau dachte, wenn Jesus ein Prophet ist, könnte er ihr die Frage beantworten, wo der richtige Platz zur Anbetung ist. An dieser Stelle erklärt Jesus etwas, was für uns heute noch relevant ist. Es spielt keine Rolle, wo wir anbeten, sondern nur, wie wir anbeten, ist entscheidend. Dann fügte er eine interessante Aussage an, die so etwas wie eine Vorhersage war. Doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von diesen Menschen will der Vater angebetet werden, denn Gott ist Geist. Und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und in seiner Wahrheit leben. Es besteht also ein großer Unterschied, ob wir geistlich oder religiös sind, ob wir die Gebote, Forderungen, Vorschriften und Lehren der Gemeinde kennen oder ob wir Gott selbst kennen. Gott ist Geist. Nur derjenige kann Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten, der selbst geistlich geworden ist. Und der Einzige, der das bewirken kann, ist der Heilige Geist. Jesus sprach auch davon, dass die wahren Anbeter Gott in der Wahrheit anbeten werden. Die Wahrheit ohne den Heiligen Geist ist jedoch keinen Cent wert. Gott sucht nicht in erster Linie Gläubige, die den Wahrheitsgehalt bestimmter Lehren kennen, der Weg der Wahrheit und des Lebens ist. Er hält nach Christen Ausschau, die Wahrheit durch ihre Liebe demonstrieren. Gott sucht Menschen, die in dem Fremden am Brunnen jemanden erkennen, dem sie ähnlich werden wollen. Wir stellen also fest, dass die Frau am Jakobsbrunnen näher zur Hingabe an Gott gelangte, als Jesus sich nicht von der Nebenfrage ablenken ließ und über geistliche Kernanliegen mit ihr sprach, führte sie der Heilige Geist in den nächsten Schritt. Die Frau sagte zu Jesus: Ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll, der auch Christus genannt wird. Er wird uns schon alles erklären. Welch eine Überraschung. Sie kannte die Heiligen Schriften. Er erklärte einfach und geradeaus: Du sprichst mit ihm. Ich bin der Messias. Das genügte. Die Frau verließ sofort den Brunnen und ging ins Dorf. Sie ließ den Wasserkrug stehen, denn sie hatte etwas zu erzählen. Und für mich ist interessant zu beobachten, wie sich eine Person verhält, die zu einem Christen geworden ist. Wenn jemand Christus in sein Herz aufnimmt, erwacht in ihm der Wunsch, anderen davon zu erzählen. Ellen White erklärt in ihrem Buch Das Leben Jesu: Diese Frau versinnbildlicht das Wirken des praktischen Glaubens. Jeder wahre Jünger wird für sein Reich Gottes geboren, um ein Missionar zu sein. Wer von dem lebendigen Wasser trinkt, wird selbst eine Quelle des Lebens, der Empfänger wird zum Geber. Die Samariterin sagte weiter: Kommt, seht, einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Das war natürlich eine Übertreibung, denn er hatte nicht alles gesagt, sondern nur einen Bereich ihres Lebens angesprochen. Aber das war wie ein Blitz, der in der Nacht in einen Baum einschlägt und dabei die ganze Umgebung hell erleuchtet. Die Frau traf nicht nur jemanden, der ihr alles über sie sagen konnte, sondern sie war in der Gegenwart dessen, der sie angenommen hatte, sie wirklich liebte und sie für sein Reich gewinnen wollte. Und genau das spürte sie ganz deutlich. Kommt mit, vielleicht ist er der Messias, sagte die Samariterin. Sie hatte sich von ein Herr oder ein Jude zu Herr bewegt, dann du bist ein Prophet zu, vielleicht ist er der Messias. Die Leute aus der Stadt Sychar kamen und tatsächlich, und nun befanden sie sich in der Gegenwart des Erlösers. Am Ende der Geschichte passiert etwas ganz Fantastisches. Viele Samariter an jedem Ort kamen zum Glauben, weil die Frau bezeugt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als sie nun bei Jesus eintrafen, baten sie ihn zu bleiben und er verbrachte 2 Tage mit ihnen. Da kamen noch viel mehr von ihnen zum Glauben, aufgrund seiner Worte. Sie erklärten der Frau: Jetzt glauben wir nicht länger wegen deiner Erzählung, sondern weil wir ihn selbst gehört haben. Wir wissen jetzt, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Und so endet die Geschichte. Aber damit ist noch nicht alles gesagt, denn Jesus hatte seinen Jüngern inzwischen noch einiges erklärt. Als sie ihm die Nahrung anboten, die sie eingekauft hatten, sagte er: Ich lebe davon, dass ich Gottes Willen erfülle und sein Werk zu Ende führe. Dazu hat er mich in diese Welt gesandt. Habt ihr nicht selbst gesagt, in 4 Monaten beginnt die Ernte? Macht doch eure Augen auf und seht euch um. Das Getreide ist schon reif für die Ernte. Wer sie einbringt, bekommt schon jetzt seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben. Beide sollen sich über die Ernte freuen, wer gesät hat und wer die Ernte einbringt. Hier trifft das Sprichwort zu: Einer sät und der andere erntet. Wenn wir uns umsehen, werden auch wir entdecken, dass um uns herum einige Felder sind. Wir müssen die Augen dafür öffnen. Und vielleicht müssen wir erst noch den Samen von Liebe und Annahme hineinsehen und durch unseren Dienst und unser Zeugnis von Jesus, vielleicht sind sie aber schon reifer, als wir denken, so wie es in Sychar war, wie Jesus feststellte. Aber es gilt immer, was Ellen White dazu sagte: Ob wir nun sehen oder ernten, wir arbeiten für den Herrn. Einer streut den Samen aus, der andere bringt die Ernte ein, beide aber empfangen ihren Lohn. Sie erfreuen sich gemeinsam des Erfolges ihrer Arbeit. Ich hoffe, dass einfach dieses Beispiel dieser Geschichte vom Jakobsbrunnen klar herausgearbeitet wurde, wie Mission oder Verkündigung funktionieren kann. Wenn wir ehrlich Jesus bezeugen und das leben, was er uns vermittelt hat, dann wird es uns nicht schwer fallen, Zeugnis abzugeben. Die Frau in unserer Geschichte kam an den Brunnen als Wasserträgerin. und sie ging als Beschenkte, verwandelt durch Gottes Liebe. Sie kam als Wasserträgerin und ging als Jüngerin Jesu. Auch wir dürfen uns verwandeln lassen. Verwandeln lassen durch Gottes Angebot. Lasst uns unseren Weg gehen im Vertrauen auf ihn. Verwandelt durch seine Liebe zu uns und gestärkt durch das Wasser des Lebens. So mache sich ein jeder auf, die Saat auszubringen, damit wir gemeinsam ernten können. Amen. Amen.